ARD. SWR Kultur. Forum.
Schwäbisch, harmlos, bieder. Ist Eduard Mörike ein verkannter Dichter? Das ist heute unser Thema im SWR Kultur Forum. Am Mikrofon Silke Arning. Irgendwie scheint dieser Dichter uns allen sehr vertraut. Schon in der Grundschule wird mit Eduard Mörike die Poesie des Frühlings erkundet. Seine Aussage, man muss immer etwas haben, auf das man sich freut, zählt zu den gern zitierten Alltagsweisheiten und schmückt sogar mit der Edition Mörike einen württembergischen Jahrgangswein. Biedermeierliche Idylle, Verträumtheit, einfach und stimmungsvoll, all das wird vielfach mit Mörike verbunden. Was ist dran an diesem Klischee, das noch 150 Jahre nach seinem Tod so wirkmächtig ist? Worin liegt die Faszination seiner Werke, die bis heute Autorinnen und Autoren inspirieren? Und was macht die Modernität seiner Werke aus? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Professor Barbara Potthast, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Stuttgart und Mitglied im Vorstand der Mörike-Gesellschaft. Professor Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, er leitet dort die Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Und die Stuttgarter Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn, mehrfach ausgezeichnete Bestsellerautorin, die durch ihre Romane wie Kürzere Tage oder Am Schwarzen Berg oder zuletzt Der Chor sehr komplexe, detailgenaue Milieustudien, vorzugsweise aus dem Stuttgarter bürgerlichen Milieu, darf man sagen, vorgestellt hat. Frau Hahn, Sie sind ja ein bekennender Mörike-Fan, darf man sagen. Das haben Sie ganz oft auf Veranstaltungen betont, wie sehr Sie diesen Dichter schätzen. Was ist es genau, was Sie an Mörike so fasziniert?
Ja, in allererster Linie die Sprache, dass er es schafft, tatsächlich unglaublich komplexe und schwierige Sachverhalte, Dinge, über die man zwar nachgedacht und sie vielleicht gefühlt hat, aber trotzdem es nicht geschafft hat, sie sprachlich auszudrücken, in Worte fassen kann. Also zum Beispiel ein Gedicht, in dem es darum geht, dass ein junger Mann mit seiner Freundin unter einem Regenschirm spazieren geht und sie erinnern sich an die gemeinsame Kindheit und gleichzeitig auch an die verlorene Liebe. Und es ist ein Gedicht über verlorene Liebe, über Erinnerung, über Traurigkeit und gleichzeitig auch ein Naturgedicht. Es ist so vieles und es wird in einer so unglaublich großartigen Sprache einfach und trotzdem hochkomplex ausgedrückt. Und er ist ja auch ein wunderbarer Briefschreiber, ein Prosaautor, der einen immer wieder überrascht und ein Lyriker, also von Weltrang.
Einer, der einen immer wieder überrascht, und da komme ich dann zu Frau Potthast. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren ja wissenschaftlich mit Mörikes Werk und so die Laien, die stellen sich meistens schon vor, dass bei diesem berühmten Dichter alles schon gesagt ist. Aber es gibt doch immer noch so leere Stellen. Wo ist, oder was sind das für Forschungslücken?
Also es gibt jede Menge Forschungslücken. Die Mörike-Forschung ist nicht so breit gefächert, wie man sich das vorstellt. Sie könnte viel intensiver sein. Und viele, ich würde sagen, ältere Beiträge sind inzwischen auch schon wieder nicht mehr state of the art. Mörike wird immer noch unterschätzt, finde ich. Ich finde, die Mörike-Forschung muss mal aus ihrer Verzagtheit herauskommen. Ich habe noch mal geschaut, was ist in den letzten Jahren, sagen wir mal 10 Jahren erschienen. Das waren sehr häufig, es scheint auch eine Mode zu sein, sehr häufig Beiträge zu den Dingen in Mörikes Texten. Das ist sicher auch interessant und wichtig, aber es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Es ist ein reiches Gedichtwerk. Die Germanisten haben leider die Neigung, immer wieder dieselben Texte heranzuziehen von Autoren, auch von anderen vergleichbaren Autoren, der Droste oder so, Annette von Droste-Hülshoff, immer wieder dieselben Texte. Das ist schlecht, finde ich.
Sie erzählen uns gleich noch, warum die Forschung so verzagt ist und was es da noch zu entdecken gibt. Aber ich möchte gerne noch Herrn Schmidt in die Runde holen. Sie befassen sich ja vor allem mit der Erinnerungskultur an Mörike eben durch die literarischen Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Und also das ist ja eigentlich, was Mörike betrifft, eine halbe Katastrophe. So oft, wie er umgezogen ist, das sind ja, ich weiß nicht, über 40 Orte in Baden-Württemberg. Wie haben Sie die Orte identifiziert, die jetzt, sagen wir mal, für Mörike besonders aussagekräftig sind?
Katastrophe. Ich würde es vielleicht auch eine Gnade nennen, weil Mörike, der so unstet, Peter Hertling hat ihn ja mal einen neurotischen Flüchter auf engstem Raum genannt, der so unstet durch das Land gereist ist, reisen musste von Vikariatsstelle zu Vikariatsstelle und auch später, ist dadurch zu so etwas wie einem Quartiergeber der Literatur geworden. Also wir haben in Baden-Württemberg keinen Autor, keine Autorin, die so viele sichtbare Erinnerungsorte im öffentlichen Raum hat wie Mörike. Das scheint ein bisschen eine Paradoxie zu sein, ist es aber gar nicht. Auf der anderen Seite steht, dass es für Mörike nicht den Erinnerungsort gibt. Also man würde jetzt sagen, von der Ökonomie der Erinnerungsorte, der Ort der Geburt und der Ort des Todes sind sehr wichtig. Ja, die beiden wichtigsten Mörike-Orte im Land sind eigentlich, oder die drei wichtigsten, Ochsenwang.
Da kommen wir noch zu
der Weinbergkarriere. Da war allerdings nur über ein gutes Jahr, hat dort den Maler Nolten beendet. Cleversulzbach, das ist die literarisch vielleicht wichtigste Station, erster Gedichtband und der Turmhahn. Ja. Und dann erstaunlicherweise Fellbach, obwohl er dort nur einige Wochen war. Aber, und da gilt, oder andersrum gesagt, was sollen wir in Marbach sagen? Schiller war 4 Jahre in Marbach als Kind, hat nie darüber geschrieben, hat es nie wieder besucht. Aber deswegen ist heute das Deutsche Literaturarchiv dort, weil es letztlich darauf ankommt, dass es ein gutes Narrativ gibt, das sozusagen erinnerungsfähig ist. Das ist es, wenn der 69-jährige Mörike sich von seiner Frau trennt nach dieser ohnehin Leidensgeschichte und mit seiner kranken 16-jährigen Tochter da nach Fellbach auf einmal ausreist. Und dann braucht man natürlich Leute vor Ort, die sich der Sachen annehmen. Kluge Leute wie die damalige Kulturamtsleiterin Linsenmeier-Wolf, die den Mörike-Preis erfunden hat, den Leute wie W.G. Sebald oder Jan Wagner bekommen haben, bevor sie richtig im Literaturbetrieb Fuß fassen konnten. Also insofern ist Mörike eine große Herausforderung, weil er nicht den Erinnerungsort hat, sondern eher eine Gnade. Warum das so ist, dass Mörike ein Quartiergeber sein kann und ein Schirmherr und welche Beispiele es gibt dazu.
Da kommen wir gleich noch zu. Genau, würde ich jetzt ganz gerne noch mal zu Frau Potthast kommen, weil Sie uns neugierig gemacht haben mit der Verzagtheit. Was muss sich denn eigentlich da ändern oder was soll man sich trauen? Was gibt's für Tabubrüche?
Also man muss sich trauen, auf Mörikes Werk zuzugehen, ohne Kategorien. Es geht ja schon damit los, dass Mörike, ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, eigentlich nicht einer literaturgeschichtlichen Epoche zuzuordnen ist. Und das ist alles andere als ein Makel. Dasselbe gilt für Hölderlin oder für Kleist. Das macht es aber für die Forschung unter Umständen nicht leichter, ja. Und dann sind, wie Frau Hahn das auch schon angedeutet hat, die Gedichte wirklich vielschichtig. Viele davon sind keine Texte, wo man auf den ersten Blick sagen kann, ah, das geht in die und die Richtung. Man muss auch bereit sein, altes Wissen, also Grimmsches Wörterbuch zum Beispiel, zu bemühen, um zu sehen, was für Naturvorstellungen, Geister, Stimmungen sind da herauszuarbeiten. Also Unvoreingenommenheit und es braucht Forscher, die frei sind von Voraussetzungen sozusagen. Und dann, glaube ich, kann man ganz viel schöpfen.
Das ist natürlich gerade bei Mörike schwierig, weil er so mit diesem Bild behaftet ist, dieses gemütlichen Dorfpfarrers, sage ich jetzt mal, der so diese Naturlyrik geschaffen hat, der so gefühlvoll ist und sentimental ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir, er hat ja diese Ausbildung erhalten im Tübinger Stift, er ist ja zum Priester ausgebildet worden und das ist ja eigentlich mit einer umfassenden philologischen, rhetorischen Ausbildung verbunden. Also er kann ja eigentlich gar nicht so dieser naive Provinzdichter sein.
Ja, und ich würde da auch gern einhaken in dem, was Sie gesagt haben, Frau Potthast, dass man ja auch sieht, wenn man ein bisschen nur weiß über antike Dichtung, er hat ja übersetzt, er hat so gut übersetzt, dass er heute noch lesbar ist und seine Kommentare auf dem neuesten Stand der damaligen Forschung, Es ist einfach jemand, der konnte die antiken Versmaße, er konnte Latein und Altgriechisch. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man dümmer als der Dichter, den man interpretieren will. Und das ist einfach eine Katastrophe. Also ich habe auch immer den Eindruck, viele reduzieren ihn so auf dieses Niedliche, auf diese ja Hausverse und die Widmungsgedichte und die Harmlosigkeit. Und es gibt so viele komplexe, hochkomplexe, auch in der Prosa, Strukturen in seinem Werk. Es ist wirklich eine Herausforderung.
Ja. Die Herausforderung Mörike, ja, dass er die Kategorien sprengt, dass er jemand ist, der immens verdichtet. Also ich kann es auch an der materiellen Kultur machen. Wir besitzen in Marbach ja die Sammlung Fritz Kaufmann. Und da sind die beschriebenen Eierschalen oder auch Birkenrinde mit einem Gedicht. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Also die Komplexität bleibt erhalten, aber sie wird so dicht in vermeintlich gefälligen Sachen. Also das ist ja so eine kleine Birkenrinde, das sieht irgendwie auch niedlich aus, aber irgendwie kommt einem dann auch das Grauen in dieser Dichte. Und das, was mich auch bei unseren, also wir beraten ja die Ausstellung, teilweise kuratieren wir auch selber. Ich habe die Ausstellung in Ochsenwang, die wir 2020 während des Lockdowns eröffnet haben, mitkuratiert, auch immer überlegt, woran das bei Mörike liegt. Also ich denke, er ist in einer gewissen Weise ein Bruder im Geiste von Johann Peter Hebel. Auch wenn Hebel 40 Jahre davor geboren ist. Bei Hebel kann man was Ähnliches beobachten. Dass Hebel ein Autor ist, der mit seinen alemannischen Gedichten auch vermeintliche Idyllen schafft, die aber so doppelbödig sind, dass man das, was an Sicherheit gewonnen ist, sofort wieder verliert. Hebel hat sozusagen eine habituelle Lösung. Er bietet das Modell der Gelassenheit an und die Freundschaft. Überall ist immer ein Freund, der hilft. Und bei Mörike scheint die Rettung in der Sprache zu liegen. Also in dem Versuch, ganz präzise und ganz dicht mit der Sprache zu arbeiten. Und in diesen beiden Seiten, der volkstümliche, ja, vermeintlich biedere, wo aber hinter jeder Idylle der Abgrund lauert. Da sehe ich beide sozusagen wirklich auch in ihrer Wirkungsgeschichte ähnlich.
Wolfgang Braungart, ein großer Mörike-Kenner und Forscher, hat 2020 ein Mörike-Buch, das beruht auf früheren Studien von ihm, auch zum Teil veröffentlicht. Und darin sagt er, das Besondere, und das, da kommt all das rein, was wir gesagt haben bisher, das scheinbar enge und häusliche und putzige und objektfixierte. Das Großartige an Mörike ist die Verbindung von Poesie und Leben. Da kommen auch die Objekte rein. Das ist ein einzigartiger künstlerischer Kosmos. Gedichte über den Turmhahn, über die Haustiere, über die Pflanzen im Garten. Das muss aber, um Gottes Willen, nicht banal sein oder bieder oder harmlos. Und das ist es bei Mörike ganz sicher nicht.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja ein Gedicht über seine Füße. Also das lyrische Ich sitzt da in Wanderung im Wald und betrachtet seine Füße und da wird wirklich ein Bogen dann geschlagen von Naturbetrachtung und Anstrengungen darüber, dass das Leben endlich ist und diese Füße als Diener einen dann letzten Endes ja auch zum Grab tragen und wie der Grabstein dieses Wanderers auszusehen hat. Und es sind immer dann diese Wolten, auch beim Turmhahn. Das ist ja ein Gedicht, ja, ein alter Turmhahn wird verschrottet, der Pastor rettet ihn und nimmt ihn vom Müllhaufen, wirklich vom Schrotthaufen des Schmiedes mit in seine Stube und dann wohnt dieser Hahn, der auf dem freien Dach ja auch Vogelkacke beschmiert gesessen hat, plötzlich in der Stube und sieht diesem Mann beim Arbeiten zu und trotzdem ist es gruselig, auch wenn der nachts da alleine ist und hört die Totenuhr im Gebälk ticken, diesen Käfer und fürchtet die Räuber und schaut sich den Kachelofen an und die biblischen Geschichten und wünscht sich dann aber am Schluss auch wieder frei nach oben zu den anderen Vögeln. Also da ist alles drin, da ist Angst drin, richtig. Der sagt ja auch, es kommt ihm ein warmes Schweißlein, rinnt ihm runter. Also und dieses Sternlüfteschwall wie rein in Haufen dringe zu mir ein, dieses wirklich wortschöpferisch und absolut sehnsuchtsvoll. Das sind solche Bilder, die einfach alles sprengen, was Idylle heißt. Mich macht's immer irgendwie fertig, dass Mörike so arg eingegrenzt wird, dass man nicht die Fülle, aus der Fülle nicht sich bedienen kann.
Was Sie beschreiben, also da würde ich sagen, also Mörike versteht es einfach, so eine gewisse Welt zu imaginieren. Also er dichtet nicht, um jetzt sozusagen eigene biografische Erfahrungen abzuarbeiten, sage ich mal, in Gedichte zu übersetzen, sondern er imaginiert eine eigene Welt. Und was ich jetzt nochmal ergänzen wollte, ist nämlich zum Beispiel Thomas Mann, der ja gerade auch aktuell sehr durch die Medien geht. Er hat das Stuttgarter Hutzelmännlein gelesen und hat dann gesagt, also er sei doch ziemlich neidisch auf die, Zitat, natürliche und scheinbar ganz unstudierte Handhabung des älteren Deutsch. Also mit anderen Worten, Mörge hat dieses Märchen künstlich alt gemacht. Also er legt sich da irgendwie so eine Tarnung zu, kann man das so sagen? Also dass das vielleicht auch zu einem gewissen Missverständnis so seiner Kunst führt.
Das 19. Jahrhundert ist natürlich eine Epoche des Historismus, also das heißt, das alte Nachmachen in dieser Epoche der dynamischen Industrialisierung, wo die Leute spüren, hier wird sich jetzt in der Welt ganz schnell ganz viel verändern und ganz viel wird verloren gehen. Und auch Mörike wusste das. Da solche Formen auszuprobieren, wir kennen das ja auch von Architektur und Malerei, das ist, glaube ich, ganz zeittypisch, das liebten die Leute.
Aber es ist auch dann sehr modern auf eine gewisse Art und Weise. Ja, da liegt doch auch dann seine Modernität in gewisser Weise.
Ja, das kann man sagen, das ist richtig. Das ist ja sowieso ein Text, das Stuttgarter Hutzelmännlein, der nicht sehr zugänglich ist. Ich habe den auch schon mit Studierenden in Norddeutschland versucht zu lesen. Die haben das rigoros abgelehnt. Die kamen in dieses ganze...
Also Schwäbische ist wahrscheinlich so fremd in Norddeutschland.
Ja, er hat ja nicht umsonst da wirklich ein Vokabular beigegeben. Und trotzdem, es trennt ihn schon die Zeit von uns. Aber ich finde, es lohnt sich dann auch mal hinzusetzen mit dem Wörterbuch. Und bei den Prosa-Texten Mörikes habe ich immer das Gefühl, es sind immer so verschachtelte Texte und es nicht unbedingt die jetzt eine... plotgetriebene Handlung, sondern eher einzelne Bilder und Szenen und Figuren einfach, die wunderbar sind und diese aus der Schachtel springenden Zufälle und dieses Hochkonstruierte, das ist, finde ich, schwierig, aber die Modernität liegt für mich auch in den vielen Textsorten, diese unglaublich vielen Formen, Tagebücher, Briefe, Lieder, Gedichte, das ist einfach sehr modern und auch für mich inspirierend gewesen und zu sehen, ja, wunderbar, er denkt sich da alles Mögliche aus und hat auch dieses alter Ego, diesen Wispel zum Beispiel, diesen schrecklichen Menschen, der ja auch so furchtbare Gedichte produziert hat, die er da für seine Freunde auch herausgegeben hat, also Mörike als Herausgeber seines alter Ego, das ist schon sehr modern, auch dieses Ich ist ein anderer und man begibt sich mit Masken verhüllt immer wieder in andere Personen. Das ist in meinen Augen sehr modern und spannend.
Inwieweit hat Mörike Sie jetzt als Schriftstellerin inspiriert, dass Sie das sozusagen auch in Ihre eigene Prosa mitnehmen?
Ja, ich habe einfach immer seine Sprache bewundert und ich finde seine Briefe auch ganz großartig, weil er in diesen Briefen absolut verschiedene Register zieht. Es sind einfach Briefe, die auch von der Psychologie her, er schreibt seine Träume auf und er schlüpft in andere Personen. Und es sind so sprachlich auch wieder, es ist immer die Sprache, auf die ich rauskomme, sprachlich so viele verschiedene Welten, die sich da auftun. Und das ist reine Inspiration. Also ich habe immer Lust, selbst zu schreiben, wenn ich gute Sprache lese. Und Mörike hat ungeheuer viel davon.
Herr Schmidt, jetzt wollte ich Sie noch mal fragen, weil Frau Hahn jetzt gerade die Briefe angesprochen hat von Mörike. Da liegen ja in der Literarischen Gedenkstätte in Ochsenwang eine ganze Menge von ihm auch. Auch gerade Liebesbriefe. Auch er ist ja da Verweser, hat man das, glaube ich, genannt, Vikar geworden, 1832, glaube ich. Ja, was sind das für Briefe?
Da liegen viele Briefe notgedrungen. Er hat ja an einen Freund geschrieben, er sei jetzt auf der Schwäbischen Alb in einem Reihernest fernab von der Welt der Menschen. Aber nur wenige Schritte. Aber die Schritte geht dann halt der Postbote, der den Brief mitnimmt. Weil er hatte ja seine immerhin 300 Seelen zu betreuen vor Ort. Also gibt es einen intensiven Briefverkehr, in dem Fall mit Luise Rau, seiner Verlobten. Die Frage ist, was in diesen Briefen teilweise sehr zäh, verhandelt oder eben nicht verhandelt wird. Die erwartbare Eheschließung zum Beispiel. Dazu hätte Mörike sich aber auf eine Fahrstelle bewerben müssen. Das wäre eine Bedingung dafür gewesen, auch für eine sichere Existenz. Und man kann das ja dem Maler Nolten auch selber ansehen. Diese Zerrissenheit, die Mörike da oben hatte. Also jetzt ist man in Ochsenwang und steht am Alp drauf und kommt innerlich zur Ruhe. Ja? Und wenn man sich dann vorstellt, ich komme auf Ihre Frage gleich zurück, aber der Maler Nolten, Mörike war noch keine 30, als er den abgeschlossen hat. Das ist was völlig Neues, was da passiert. Aber was mich bei den Fragen nach Mörikes poetischer oder kultureller Kraft wirklich umtreibt. Also das eine ist, dass wir als historisch denkende, kultur- und literaturhistorisch denkende Menschen ungefähr bestimmen können, wo diese Modernität in der Auswahl von bestimmten Stilfiguren, Sprachmaterial oder eben in völlig neuen formalen Kriterien, wie bei Maler Nolten, das können wir identifizieren und können Mörike stark machen. Aber wenn ich an einen Ort gehe und dort einen Verein berate, wie die gerne was zu Mörike machen wollen, da frage ich mich zuerst, warum? Warum gerade Mörike? Warum nicht irgendjemand anders? Ja, das sind dann solche Konstellationen wie zum Beispiel in Nagold, im Nagoldtal. Da war Mörike einmal zur Kur und hat sich dort mit dem Apotheker Zeller getroffen. Und die Geschichte ist durch ein Heft in der Reihe Spuren, die wir in Marbach machen, in die Welt gekommen. Und dann hat es vor Ort Leute gegeben, die sich dieser Geschichte angenommen haben und die haben diesen, also das müssen Sie sich wirklich mal ansehen, diesen wunderbaren kleinen Garten, lang und klein mit dem kleinen Gartenhaus, zu einem kulturellen Ort gemacht, zu einem Ort der Literatur. Das meinte ich vorhin mit Quartiergeber zu sein, ja, Schirmherr zu sein für die Literatur. Warum kann Mörike das? Und ich glaube, es ist genau die Anschlussfähigkeit, das, was Sie vorhin gesagt haben, was macht Mörike stark? Er ist anschlussfähig, aber er ist nie einpassbar. Ja, er ist anschlussfähig im besten Sinne, auch folkloristische Form, aber er bringt halt noch ein oder zwei oder drei andere Dimensionen mit dazu.
Ja, aber darin liegt natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, nicht wahr, dass er, wie Sie sagten, anschlussfähig ist, gefällig ist vielleicht für einen schnellen Blick und für eine schnelle Interpretation. Aber die Frage ist, inwieweit also auch die Bereitschaft da ist, dann auch tiefer zu gehen, sich darauf einzulassen und eben auch diese anderen Seiten Mörikes zu entdecken, die wir jetzt gerade herausgefiltert haben.
Das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, dass man sozusagen dem Druck des Kulturtourismus, dass wir dem nicht nachgeben. Und eben auch den zerrissenen Mörike wie in Ochsenwang zeigen.
Frau Potter.
Ich habe eigentlich gar nichts dagegen, wenn Menschen, die vielleicht nicht ständig Umgang mit Literatur haben, erkennen, dass das großartige Gedichte sind. Also die müssen nicht unbedingt zu Forschern werden oder die müssen auch nicht sich tagelang damit beschäftigen. Aber wenn das gelingt, und ich glaube, wie Sie sagen, das gelingt mit Mörikes Gedichten nach wie vor, dass die einzelne Gedichte lesen und sagen, boah, das ist was Besonderes. Hier ist auch von Erfahrungen, von Stimmungen, von Atmosphären die Rede. Das interessiert mich. Und ich glaube, damit hat es auch zu tun. Das 19. Jahrhundert ist die einzige Epoche, ist ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Jahrhundert, wo sich massive Modernisierungstendenzen mit starken traditionellen Kräften vermischen. Und so sehe ich Mörike natürlich auch als einen Repräsentanten dieser Problematik. Der hat immer noch die Naturgeister, ob er daran glaubt oder nicht. Die Eolsharfe, ja, der hört in der Luft oder riecht Dinge, von denen haben wir heute überhaupt keine Ahnung mehr. Und ich glaube, das zieht Menschen auch an. Mhm. Die spüren, uns geht brutal was verloren hier mit der Zeit. Auch im Verhältnis zu dem, was uns umgibt.
Dieses, was Sie gerade beschrieben haben, also inwieweit trifft das auch für seinen Charakter zu? Ist er ein Mensch, der sich durch sein literarisches Werk so ein bisschen geflüchtet hat, sich zurückgezogen hat, eben vor diesen großen Veränderungen, die um ihn herum vor sich gingen?
Das glaube ich eigentlich nicht. Es ist ja in den letzten Jahren viel gearbeitet worden zu Mörikes Freunden, seinem Umkreis. Das waren alles Vormärzler. Die waren zum Teil auf dem Honasberg inhaftiert. Also wir müssen uns auch klar machen, wenigstens der jüngere Mörike lebte in einem Spitzelstaat, in politischer Repression. Und der Maler Nolten ist auch deswegen so dunkel und kein gelingender, weil er in der Zeit der Julirevolution geschrieben ist und kein gelingender Bildungsroman.
und das Hambacher Fest im Hintergrund.
Ja? So ist es.
Das Hambacher Fest,
so
ist sein Freund Lobauer, der hat auf dem Hambacher Fest gesprochen und musste dann nach Straßburg fliehen, wo er dann wiederum erzählt hat, dass dort die Flüchtlinge den Feuerreiter von Mörike zitiert haben. Hinterm Berg, da brennt's.
Genau, ein Revolutionsgedicht. Kein Gedicht, nicht in erster Linie über alte Mythen von einem Reiter, der für unerklärbare Brände in der Gegend verantwortlich ist. Also das, glaube ich, muss man sehen. Für mich war Mörike ein Vormärzler.
Und das, tatsächlich, weil im Grunde, er gilt ja eigentlich als unpolitischer Autor.
Ja, das ist falsch.
Aber kann ich was fragen?
Ja, natürlich.
Eine Frage nur. Wie ist die Beziehung zu Zimmermann gewesen? Zimmermann war ein radikaler Demokrat.
Ja.
Die müssen ja miteinander darüber gesprochen haben.
Also auch in den Briefen findet man fast keine politischen Aussagen. Der Mörike war unglaublich vorsichtig. Er war der Versorger seiner Familie. Die hingen alle an ihm. Er hatte untaugliche Brüder, die gescheitert sind als gut verdienende Bürgersleute. Das heißt, er war ein vorsichtiger. Ich finde nicht, dass er ängstlich war. Er war mit Grund vorsichtig. Und der wird auch mit den Freunden vorsichtig gewesen sein. Die werfen ihm das auch vor zum Teil.
Ja, und ich denke, was man sich halt da immer, wenn man Biedermeier sagt, einbimsen muss oder nicht vergessen darf, ist ja wirklich, dass diese Leute in einer Diktatur gelebt haben. Und Mahler-Nolten thematisiert das ja sogar. Also, dass diese Aufführung, die da stattfindet an dem gräflichen Hof, wo alle erst Freunde sind und das dann wirklich kerkerhaft ansteht und Zerstörung von Leben und Spitzeltum, das ist ja alles in Mahler-Nolten niedergeschrieben. Und ich finde es eigentlich auch immer so unverschämt, also posthume Unverschämtheit, Mörike vorzuwerfen, dass er irgendwie nicht in Briefen, die vielleicht geöffnet wurden oder sonst was, dass er da nicht politische Reden geschwungen hat. Das würde man ja auch heute niemanden jetzt in der Diktatur ankreiden. Aber das Biedermeier ist irgendwie eine Zeit, die anscheinend ist es nicht bekannt, dass das eine Diktatur war, denke ich. Der Name ist zugeschüttet mit, und Spitzweg als Maler ist ja auch, das sind ja auch oft Bilder, die einem,
alle.
Das sind satirische Bilder und nicht irgendwelche Postkartenmotive.
SWR Kulturforum heute, Schwäbisch harmlos Bieder ist Eduard Mörike ein verkannter Dichter. Darüber sprechen die Stuttgarter Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn, Professor Barbara Potters, Literaturwissenschaftlerin und Mörike-Forscherin und Professor Thomas Schmidt vom Literaturarchiv Marbach, wo er die literarischen Museen und Gedenkstätten in Baden-Württemberg betreut. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Mörike, auf seine Person eingehen und was wir gerade besprochen haben. Also er konnte sich in diesem politischen Umfeld und in diesen Umbruchszeiten, Vormärz, 48er Revolution ja gar nicht frei bewegen. Und es war eben auch sehr schwierig. Aber ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Also er hat die Lateinschule absolviert, dann das theologische Seminar in Bad Urach, dann das Theologiestudium am Tübinger Stift. Und er wird immer so beschrieben als ein mittelmäßiger, eher schlechter Schüler. Bei einer Probepredigt wird ihm konstatiert, unangemessen ausgeführt und schlecht vorgetragen. Es gab Strafen wegen Herumtreibens, Verspätung und ungehöriger Bekleidung und anderes mehr. Aber es wird dann auch immer gleich gesagt, das habe ihn alles so ganz kalt gelassen. Woran liegt das? War er irgendwie so eher so ein dickfälliger Typ? Also, dass er das nicht an sich herangelassen hat? Oder waren das auch schon so Anzeichen eines Charakters, der ja schon sehr klar seinen eigenen Weg erkannt hat? Sie nicken, Frau Potters.
Ja, das glaube ich. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen des Grades seiner Abneigung zu seinem Beruf. Ich glaube, dass er das Pfarrersein gehasst hat.
Ja, es gibt ja auch so Zitate von ihm.
Ja, ich glaube, dass er wirklich lebenslang latent verzweifelt war über diesen Beruf. Und wenn einem dann Vorwürfe gemacht werden, dass man vielleicht beruflich nicht hundertprozentig funktioniert, das ist einem dann, glaube ich, herzlich egal. Wenn man sowieso darüber steht, wenn man sowieso eigentlich Künstler sein will. Und dafür sehe ich viele Anzeichen, auch in Briefen, auch in anderen autobiografischen Zeugnissen.
Also er war keinesfalls begeistert von der Vorstellung, Pfarrer werden zu sollen. Dahin ist er ja praktisch von seiner Familie gebracht worden, diesen Weg zu gehen. Können Sie sagen, Herr Schmidt, wie war das in Ochsenwangen? Also wie ist er da als Vikar angekommen oder wie ist er überhaupt angekommen?
Er war davor gar nicht weit weg in Auen, also unten sozusagen, musste nur den Alb drauf hoch und hatte ich weiß nicht, zwei Drittel Maler Nolten im Gepäck. Das heißt, wenn man den Roman liest und dann sich die Situation vorstellt, dann ist das, zudem der Druck, der aus der Verlobungssituation kam, ist das fast schon eine Krisensituation gewesen, würde ich sagen, wie er nach Ochsenwang gekommen ist. Auch im Briefwechsel dort mit Friedrich Theodor Fischer zum Beispiel, der ihnen auch sagt, er soll überlegen, ob das wirklich zu ihm passt mit der Vikariatsknechtschaft, wie es dann hieß. Im Übrigen hatte Mörike ja einen tiefen Einblick in die Folgen, denn vor ihm war es Hölderlin, der mit aller Kraft und mit allen Konsequenzen und schlimmen Konsequenzen, der Hölderlin hat es genannt, der Galeere der Theologie zu entfliehen suchte. Ja? Und Mörike, durch Weiblinger vermittelt, war öfters im Hölderlin-Turm, ist auch mit Hölderlin spazieren gegangen und ist ja dann der große Gutachter der Hölderlinschen Handschrift gewesen. Ja, Mörike hat Hölderlin-Texte verifiziert und zertifiziert und hat leider aber wohl auch unser Bild vom Hölderlin im Turm nachhaltig beschädigt, wo immer die Intention herkam. Hölderlin hat im Turm 48 Gedichte geschrieben, das sind 1,3 Periode pro Jahr. Er soll aber immer gedichtet haben und von Mörike weiß man, dass er in Nürtingen wäschekörbeweise von Hölderlins Schwester Gedichte gekriegt hat, zu denen er gesagt hat, es sei ein Rummel von mattem Zeug, von solchen Trümmern könne er fast den Kopf verlieren. Das ist so eine dunkle, eine andere Seite von Mörike. Auch sein unbedingtes Bestreben, sich vielleicht noch mal eine andere Seite der familiären Verantwortung, aber sich familiär zu verwurzeln. Die Sorge um die Mütter, ja. Also er hat im gleichen Haus in Nürtingen, wo Hölderlins Mutter gelebt hat, eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Und in Clever-Sulzbach auf dem Friedhof hat er das Grab von Schillers Mutter gefunden, hat da ein wirklich irritierendes Gedicht drüber geschrieben und seine eigene Mutter dann daneben begraben. Das sind jetzt Randgeschichten, wo nochmal eine andere Seite von Mörike zum Tragen kommt, die aber für diese erinnerungskulturellen Elemente ganz immens und ganz wichtig gewesen sind. Aber den Zwiespalt zwischen dem Theologen und dem Dichter, den ja Generationen, die die Klosterschulen durchlaufen sind, mit sich getragen haben. Ja? Im Prinzip war ja die Klosterschulausbildung, also Mörike war jetzt nicht in Malbronn, aber die Klosterschulausbildung war ja eigentlich eine Ausbildung zum Dichter. Also man hatte das Handwerkszeug, man kannte die antike Tradition, die ganz alles, was Rhetorik und schöne Künste waren, hat man mitgebracht, natürlich für den Dienst an Gott. Aber es ist ja nicht umsonst, dass so viele auch Autoren, so viele Dichter daraus hervorgegangen sind. Und alle mit diesem Zwiespalt in sich. Die einen haben es so ausgetragen wie Hölderlin, andere wie Mörike, der aber auch zeitlebens daran laboriert hat, ja, wie Sie gesagt haben. Ja, immer unglücklich gewesen, obwohl er ja eigentlich mit 39 aus dem Kirchendienst ausgeschieden ist.
Ja, schon sehr früh, ne, was pensioniert wurde.
Ja, aber seine Familie hat ihn ja schon auch gebraucht und das hat ihn auch nicht glücklich gemacht, obwohl er immer wieder Sehnsucht nach Familie hatte und nach Bindung, aber auch diese Bindung an die Schwester, an die Jüngste und dass er irgendwie für alle immer einstehen musste und ja, praktisch Alleinverdiener war, er hat früh seinen Vater verloren, er hatte einfach auch Pflichten und es gibt ja schon Briefe, in denen er sagt, am liebsten würde er da den Verlag Cotta an sich reißen, zusammen mit einem Freund, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, ich glaube Bauer, und hat ja durchaus den Plan gehabt, auch vielleicht als freier Schriftsteller zu leben, aber es ging halt einfach nicht. Und er war kein Wilhelm Hauff. Er hat Hauff, glaube ich, auch überhaupt nicht leiden können. Jemand, der auf Knopfdruck schnell gefällige Sachen schreiben kann und Fortsetzungsromane und solche Geschichten. Dafür hatte er einen zu hohen Anspruch und konnte das auch einfach nicht.
Frau Potters.
Weil Sie auch gefragt haben, wie war seine Berufspraxis? Er ist bei den Kindern seiner Gemeinde, bei den Gemeindemitgliedern gut angekommen. Und man muss auch noch sagen, es geht jetzt um die Zeit in Clever-Sulzbach, also die Zeit wirklich im Pfarramt, dass ein Pfarrer in dieser Zeit auch jede Menge weltliche Aufgaben hatte. Das heißt auch Verwaltung. Der Mörike hat so einen Kasten gebastelt, wir würden das heute so ein Ablageinstrument nennen, mit Schubladen für all die Dinge, die er machen musste. Fächerkasten. Ich glaube 12 Fächerkasten. Ja. Und da gibt's auch ein Etikett für einfach Spottelwesen. Um solche Dinge musste sich ein Pfarrer auch kümmern. Also das heißt, der hatte wirklich was zu tun dort. Der war auch so eine Art Sozialarbeiter. Gesundheitswesen, dann zu Sterbenden, Geburten, Taufen, all das hing an ihm. Aber ich glaube, was ihm mehr Probleme bereitet hat, war wirklich das christliche Programm zu transportieren. Also
das Predigen, richtig.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube, da hat er ja auch seinen Freund gefragt ein paar Mal, dass er ihm Predigten schreibt. Also das scheint ihm ja doch ein bisschen
so ist es.
Unbehagen bereitet zu haben.
So ähnlich, glaube ich, auch wie so Schreiben für Zeitschriften. Also gefällige Dinge zu basteln, die keine Tiefe haben, keine Seele und die nicht das sind, was er wirklich sich vorgestellt hat. Es war einfach ein durch und durch ein Künstler, ein Dichter. Jesus, und er wollte nicht das schreiben, was andere von ihm hören wollten. Und ich denke, deswegen hat er auch nicht so besonders gern gepredigt, während er ja ansonsten doch relativ patent auch als Vater, als Gemeindeleiter seinen Mann gestanden hat. Das muss man ja sagen. Also er hat das ja alles durchgezogen, soweit es gesundheitlich möglich war.
Das ist natürlich schon hochgradig dramatisch, ja? Dass ich als Theologe auch aus dem Zweifel heraus nicht predigen will und kann. Zugehörigkeit, Beheimatung im besten Sinne. Und die wird überall verweigert aus ihm heraus. Sie hatten vorhin, Frau Potters, auch das Naturverständnis gebracht. Ja? So der schlichte Mörike, der über Bienen und Blumen dichtet. Jetzt würde man sagen, es gibt ja in der Zeit, also vor allem beim jungen Mörike, aus der Romantik kommt, diese Sehnsucht, sich mit der Natur zu vereinigen und auch da dazuzugehören, ja? Mit der Religion, mit der Natur. Und es gibt ein kleines Gedicht von Mörike, das heißt Mein Fluss. Das gehört jetzt nicht zu denen, die ständig zitiert werden. Und das beginnt eigentlich so, dass er den Fluss anspricht und Mein Fluss ihn nennt, seinen Körper, seinen sehnsuchtsvollen Leib anbietet und sich vereinigen will. Das hat einen erotischen Untertext und es klingt alles sehr gefällig, ja. So, es endet aber damit, dass es dann am Ende nicht mehr Mein Fluss ist, sondern er spricht den Fluss selber an und er sagt, du weisest schmeichelnd mich zurück. Also es kommt eben nicht zum Eintauchen in die Natur und nicht zu einer Vereinigung. Er nutzt dieses Bild des Eintauchens in die Natur, um zu zeigen, dass es eben nicht funktioniert. Und das aber auch noch in einer Sprache, du weisest schmeichelnd mich zurück, ja, wo es eigentlich noch viel schlimmer wird, weil es so sanft auftaucht.
Ja. Aber zu seinem Charakter gehört auch, glaube ich, so auf gewisse Situationen mit Rückzug zu reagieren. Also Freunde beschreiben ihn ja auch als rätselhaft, weil er dann manchmal so in Schweigen verfällt. Also so zum Beispiel seine Begegnung mit Hölderlin, da hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen drüber ausgeschwiegen. Und es gibt dann ja auch diese Episoden, ich glaube, das müssen wir ganz kurz noch erwähnen, weil das in seinem Leben einen solchen dramatischen Auftritt hatte. Also diese Begegnung mit der Maria Meyer 1823, also seine erste große Liebe, eine Frau, die er in einem Gasthaus kennengelernt hat, die ja auch unter sehr zweifelhaften Bedingungen auf der Straße vorgefunden wurde und dann aufgenommen wurde. Und man hat dann festgestellt, das war so ein bisschen so ihre Masche, mit der sie da unterwegs war. Aber er hat sich ja wohl wahnsinnig in diese Frau, die etwas älter war, aber auch sehr gebildet war, verliebt, muss man, glaube ich, wohl sagen. Aber er kann da eigentlich gar nicht mit umgehen. Was sagt das über ihn aus? Auch später, als sie nochmal versucht, ihn mit ihm Kontakt aufzunehmen, als er den Kontakt schon abgebrochen hat, da ist er ja ganz rigoros. Also so nach dem Motto, das ist für mich gefährlich. Also er ist auch ein sehr empfindsamer Mensch. Ja.
Ich glaube, dass Mörike ein großer Liebender war. Der war oft verliebt, wunderbare, hinreißende Liebesgedichte geschrieben. Und war oft verliebt und hat unfassbar an der Liebe gelitten. Und wie das so oft ist bei Dichtern, ich denke an Goethe auch, wenn die sich verlieben, geht es ja ab einem bestimmten Punkt nicht mehr um die Frau, sondern um das eigene Liebesgefühl, das die gestalten. Und so sehe ich auch diesen Gedichtzyklus, der nach der Begegnung mit Maria Meyer entstanden ist, die Peregrina-Gedichte, wo er einfach durchdreht, ja, vor Gefühlen und Fantasien, Sünde spielt mit hinein, die anderen Leute, Konventionen wie Heirat und das Haus. Und das ist ja wirklich ein Zyklus, der zu dem Besten gehört, was er geschrieben hat, bis heute rätselhaft. Also ich glaube nicht, dass er sich zurückgezogen hat, im Gegenteil, er hat sich jedenfalls gefühlsmäßig immer wieder reinbegeben in die Liebe und hat das durchlebt und dann gestaltet.
Und ich denke, was auch noch wichtig ist bei der Maria Meyer, wie stark der Druck der Familie auch war, wenn es um unpassende Freundschaften ging. Die Mutter und die Schwester Luise, die waren seine Vertrauten und seine Felsen in der Brandung, glaube ich auch, aber auch seine Bremsklötze. Die haben ihn brieflich derart in den Senkel gestellt. Und die Luise, da gibt es ja ein Tagebuch, die ist ja früh verstorben mit 27, glaube ich. Aber sie war sehr gläubig, im Gegensatz zu ihm immer wieder in den Senkel gestellt, was seine Beziehungen zu unpassenden, sündigen Individuen anging. Und Mutter und Tochter waren ja auch beide darauf dann wieder aus, dass Mörike was Ordentliches macht und nicht vom Weg abkommt. Ich glaube, er selbst hat ja auch diese Dokumente dann versiegeln und verbrennen lassen. Also er wollte natürlich auch eine gewisse Privatheit, was ich gut verstehen kann.
Und die Maria Meyer wäre aber sowieso nichts für eine bürgerliche Ehe gewesen.
Genau, also sehr, ja. Das war nicht vorgesehen.
War schon ganz gut so.
Ja, die Frage unserer Sendung war ja, ist Mörike ein verkannter Dichter? Und aus der Diskussion habe ich mitgenommen, er ist ein total verkannter Dichter eigentlich bis heute. Warum ist das so? Warum sind diese Bilder immer noch so wirkmächtig? Vielleicht, weil er eigentlich tatsächlich gar nicht mehr richtig gelesen wird. Also er gehört zum Beispiel auch nicht mehr zum Schulkanon beispielsweise. Also er wird, glaube ich, nicht mehr automatisch im Unterricht erfahren.
Also ein Stück weit hat er natürlich dieses Klischee, glaube ich, auch bedient. Ja, auch was die Bilder, die Porträts angeht, die wir von ihm haben. Ich denke jetzt auch an diesen Scherenschnitt, der ist ja auch aus der Zeit, mit dem Bürgerhut und so weiter.
Mit dem Regenschirm.
Mit dem Schirm, genau. Also da muss man auch erstmal dahinter kommen, dass sich da hinter so einer Figur und ihrem Werk etwas ganz anderes verbirgt. Und dass er in der Schule nicht mehr gelesen wird, das gilt leider für viele andere Autoren des 19. Jahrhunderts auch. Wir haben ja einen massiven Trend zur unmittelbaren Gegenwartsliteratur, auch in den Schulen. Das kann man nicht nur ihm selber anlasten. Ja, das ist ein großer Trend einfach.
Ich würde da nochmal sehr heftig an Lehrerinnen und Lehrer im Land appellieren, doch es einfach zu probieren mit Mörike. Einfach mal zu den Gedichten greifen oder mal einen kleinen Ausschnitt aus der schönen Lau vom Hutzelmännlein. Einfach nur einen Ausschnitt und einfach sagen, auch dann mit den Briefen und der Lebensgeschichte, mit Begeisterung an Mörike rangehen und mit Leidenschaft. Und wenn man das dann so präsentiert, dann klappt es, glaube ich, auch mit dem Mörike, dass der Funke überspringt.
Oder eine der 10 literarischen Gedenkstätten Mörikes im Land besuchen.
Die per se Orte der Literatur sind, das ist ja das Besondere. Clara Neufer, also seiner Cousine da in Benningen, er hat ihr damals Robinson Crusoe vorgelesen. So, diese Geschichte ist überliefert. Und dann gibt es dort eine sehr kluge Museumsleiterin, die hat das als Steilvorlage genommen und hat im letzten Jahr eine Ausstellung zu Robinson Crusoe gemacht. Beginnt von Mörike und der Lektüre und den Umständen über Kinderbücher bis hin zu Lutz Seiler, Crusoe. Das ist halt wirklich das Besondere und das geht nicht bei jedem Autor. Ich sehe das im Übrigen auch nicht so, wenn ich sage skeptisch oder negativ, dieses Mörike-Bild vom Biederin, sondern viel eher so, dass es kaum Autoren gibt, die auf Basis eines solchen Bildes eine solche Wirksamkeit entfalten können, weil natürlich bei den Gedichten, auch wenn man sie nicht rationalisiert, merkt man, in diesem Text, der klingt nicht nur gut, der vermittelt mir nicht nur irgendwie ein angenehmes Gefühl, sondern da steckt noch irgendwas anderes drin. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Große Texte haben die Fähigkeit, genau das zu aktivieren, nämlich das Gefühl, hier gibt's noch was anderes. Das berührt mich noch, hier kommt noch was anderes zum Schwingen. Und das ist bei Mörike auf jeden Fall der Fall.
Frau Potthast, Sie haben gesagt, Sie haben eine Veranstaltung zu Mörike jetzt anlässlich des 150. Todestages gehabt und haben da Gedichte auch vorgetragen, die einen Tabubruch dargestellt haben. Die Reaktion darauf war dann eher verhalten. Also was war das für ein Tabubruch und wie erklären Sie sich die Reaktion?
Ja, die Reaktion erkläre ich mir schon so, dass da Menschen waren, nicht alle haben verstört reagiert, aber einige, dass da Menschen waren, die sich ihr Mörike-Bild nicht kaputt machen lassen wollten. Das würde ich schon sagen. Es gibt ein Gedicht, das habe ich behandelt, da beschreibt ein Ich, und das ist Mörike, wie er im Wald Stuhlgang hat. Und das ist ein perfektes Sonett. Es ist ein wunderbares Gedicht und dieser Vorgang wird auch ohne jeden Ekel, das kann da nicht aufkommen, sondern es ist eigentlich ein Kunstvorgang, was da passiert, auf ein ganz hohes Niveau gestellt. Und dann habe ich Gedichte über dasselbe Thema gelesen aus der 68er Zeit. Ich glaube nicht, dass Enzensberger und Robert Gernhardt dieses Mürke-Gedicht kannten, aber komischerweise gibt es da auch diese Konstellation von Sonettform, ganz anspruchsvolle literarische Form, und diesem Vorgang. Und das mochten manche am 150. Todestag vielleicht nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen.
Also da kann man festhalten, das ist wirklich eine unbekannte Seite dieses Dichters.
Ja, und auch sehr modern.
Das war das SWR-Kulturforum zum 150. Todestag Mörikes. Schwäbisch harmlos bieder ist Eduard Mörike, ein verkannter Dichter. Im Studio waren heute die Stuttgarter Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn, Professor Barbara Potthast, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Stuttgart und Mitglied im Vorstand der Mörike-Gesellschaft. Und Professor Thomas Schmidt vom Literaturarchiv Marbach, er leitet dort die literarischen Museen und Gedenkstätten im Land. Herzlichen Dank für diese spannende Runde. Mein Name ist Silke Arning.